Timo hat gerade gesagt, passend zum Internationalen Tag der adventistischen Frauen darf ich heute vor euch stehen und predigen. Ich freue mich darüber. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, was schon total lange auf meiner Ideenliste steht, aber bis jetzt noch nicht so wirklich den Weg aufs Papier gefunden hat. Und deswegen, weil es sich um 7 Dinge handelt, die wir von Noah lernen können, möchte ich auch ohne Umschweife einfach in das erste Buch Mose einsteigen. Wer die Geschichte parallel ein bisschen mitverfolgen möchte, der kann sich die Kapitel 6 bis 9 einfach bereithalten. Erstes Buch Mose, Kapitel 6 bis 9. Wir steigen einfach ein in die Geschichte von Noah. 7 Dinge, die wir von ihm lernen können. Keine klassische 3-Punkte-Predigt, heute mal eine 7-Punkte-Predigt. Aber auch das ist mal in Ordnung. Mich fasziniert die Geschichte von Noah total, weil unglaublich viel Input in dieser Geschichte steckt. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich immer noch wie ein staunendes Kind stehen bleibe, wenn ich einen Regenbogen am Himmel sehe und ein totaler Fan von Regenbögen bin und mich deswegen umso mehr freue, einfach mal einzutauchen in diese Geschichte. Und wir werden sicherlich auch merken, dass Noah an so mancher Stelle gar nicht so weit weg ist von Jesus. Wir befinden uns gedanklich in der 9. Generation nach der Schöpfung. 9 Generationen und die Welt ist schon so düster geworden, dass Gott es bereut, sie überhaupt geschaffen zu haben. Es hat nur 9 Generationen gedauert, bis Gott gesagt hat, es reut mich oder ich bereue es, den Menschen geschaffen zu haben. Wir sprechen sehr häufig von unserem liebevollen Vater, von dem großen Vater, der sich um uns kümmert und der auf uns aufpasst. Und manchmal ist es ungewohnt für uns, die Stellen zu betrachten, wo einfach mal steht, Gott bereute es, die Menschen geschaffen zu haben. Aber es gab diesen Zeitpunkt, ein Zeitpunkt, wo Gott überlegt hat, läuft es wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe? In Kapitel 6, Vers 5 steht, ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. Ich werde bei dieser Predigt aus der Guten Nachricht lesen. Luther schreibt es anders. Ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. Ich finde es eine total harte Aussage. Wenn man daran denkt, dass wir uns am Anfang der Bibel befinden, ja, dass Gott gerade erst gesprochen hat, ich schaffe die Welt, es ist alles gut, der Mensch soll nicht alleine sein. Und wenige Kapitel später, 9 Generationen später, sagt Gott, ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. So selbstverständlich, wie er die Erde geschaffen hat mit seinen Worten, so selbstverständlich wollte er sie hier vernichten. Und es gab nur einen einzigen Mann, bei dem er gesagt hat, du bist gerecht geworden vor meinen Augen. Punkt 1, und damit starte ich bei den 7 Punkten. Noah war der Einzige, der rechtschaffen war, aber er war auch der Einzige, der bereit war, mit anzupacken. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, sagt Gott. Und Noah war in Form, Noah war bereit. Sei bereit, es kann jederzeit etwas Großes auf dich zukommen. In der Bibel steht, Noah war 600 Jahre alt, als die Flut eingesetzt hat. Wenn wir die Jahre abrechnen, die er wahrscheinlich noch am Schiff gebaut hat, war er nicht ganz 600 Jahre alt, als Gott gesagt hat, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ich berufe dich, bau eine Arche. Mitten in der Wüste sollte Noah also ein großes Schiff bauen, wo es nicht regnet, wo es keinen Grund gibt, wo die Trockenheit meistens eher ein Problem war als alles andere. 100 Meter lang, 16 Meter breit und 10 Meter hoch, auf 3 Stockwerken Platz sich auszubreiten. 100 Meter lang, 16 Meter breit, 10 Meter hoch. Das ist ein gigantisches Bauwerk. Du sollst gerettet werden, hat Gott gesagt. Ich will, dass das Leben erhalten bleibt, lesen wir in Kapitel 6, Vers 20. Gott hat zwar gesagt, die Menschen sind durch und durch böse, aber er sagt auch, dieser eine Mann, der Gnade gefunden hat, der soll dafür sorgen, dass das Leben erhalten bleibt. Und Noah tat, was ihm befohlen worden ist. Noah hat gesagt, okay, ich bin dabei. Was soll ich tun? Wie ein Pfadfinder, könnte man sagen. Allzeit bereit. Ich packe es an. Ich tue, was du mir aufgetragen hast. Diese Rettungsaktion lief also nicht vollautomatisch oder nicht vollautomatisiert. Noah musste sein Einverständnis geben. Und wahrscheinlich hatte er als frommer Mann in dieser Zeit wesentlich mehr zu arbeiten als die, die bloß drumherum standen. Es war harte Arbeit, die Bretter zurechtzuschneiden, Nägel zu hauen, so ein riesiges Schiff auf dem Trockenen zu bauen. Gott hat ihm kein maßgefertigtes Holz gegeben und schon gar keine fertige Arche vor die Tür gestellt, sondern er hat gesagt, bau eine Arche und tu es auf die Weise, wie ich es dir sage. Es gibt eine kurze Geschichte dazu, die verdeutlicht, was passiert, wenn man das Rettungsangebot Gottes nicht annimmt. In einem kleinen Tal drohte Hochwasser. Ein Mann eilte daher zu seinem Auto und fuhr zum Haus des Rabbis, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und der Rabbi sagte, das ist nicht nötig, der Herr wird mich schon retten. Als der Rabbi dann wegen des Hochwassers schon in den ersten Stock steigen musste, kam ein Gemeindeglied mit einem Boot vorbei. Aber auch er erhielt die gleiche Antwort, das ist nicht nötig, der Herr wird mich schon retten. Noch ein wenig später sitzt der Rabbi schließlich auf seinem Dach und ein Hubschrauber kommt, um ihn zu retten. Aber der Pilot erhält die gleiche Antwort. Der Rabbi sagt, das ist nicht nötig, der Herr wird mich schon retten. Schließlich kommt es, wie es kommen muss, der Rabbi stirbt im Hochwasser, kommt in den Himmel und steht voller Fragen und Klagen vor Gott und fragt ihn, wo warst du, als ich in Not war? Und Gott antwortet, nun, ich habe dir ein Auto geschickt, ich habe dir ein Boot geschickt, ich habe dir schließlich sogar einen Hubschrauber geschickt. Die Frage ist doch wohl eher, wo warst du, als ich dich retten wollte? Ich glaube, dass Gott auch Noah damals gefragt hat, bist du bereit, dich retten zu lassen? Letztlich war der Auftrag nichts anderes als diese indirekte Frage. Und wo Gott vielleicht auch uns heute fragt, wo bist du, wenn ich dich retten möchte? Bist du bereit? Bist du darauf vorbereitet, dass etwas Großes auf dich zukommen kann? Und wenn es so ist, dann sind wir bei Punkt 2. Dann geht es darum, diese Zukunft, dieses Große auch anzupacken. Sich die Zukunft zu bauen, weil Gott uns alle Informationen dafür gegeben hat, die wir brauchen. Noah hat nicht auf eigene Faust losgelegt und irgendwas zusammengezimmert, bei dem er vielleicht gar nicht wusste, ob das Ding überhaupt schwimmen kann. Er hat sich an den Plan gehalten, den Gott ihm gegeben hat. Er hatte alle Informationen, die wichtig waren, um das Boot zu bauen, was schließlich in der Flut auch überleben kann. Die Details sagen uns, wie unser Lebensschiff auf dem Wasser schwimmen kann. Gott hat uns nicht umsonst die Bibel hinterlassen, hat nicht umsonst alles aufgeschrieben, sondern er hat uns einen Fahrplan gegeben, hat gesagt, ich sag euch das, was ihr wirklich wissen müsst, damit euer Lebensschiff auf den Wellen schwimmen kann. Was uns wirklich hilft, nicht unterzugehen im Strom der Zeit, hat Gott uns schon vor vielen Jahren hinterlassen. Und letztlich brauchen wir nur einen Blick hineinwerfen. Ellen White schrieb einmal im Schatzkammer der Zeugnisse, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, außer wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Das ist der Fahrplan, den Gott uns gibt. Er sagt, vertraut darauf, dass ich euch alles gebe, um zu überleben. Zweifelt nicht daran, dass ich meine Versprechen halte. Und Noah hat auf dieses Vertrauen gesetzt. Noah hat gesagt, ich bin bereit, ich brenne dafür, ich nutze diesen Auftrag und folge Gottes Rat. Und dabei war es ihm auch total gleichgültig, was die anderen sagen. Das ist ein Punkt, der dritte Punkt, den wir in dieser Form nicht in der Bibel finden, aber von dem ich überzeugt bin, dass er sicherlich so stattgefunden haben muss. Denn ein so gigantisches Bauwerk bleibt nicht unbemerkt. Es kostet Mut, anzufangen zu bauen. Und es erregt bestimmt Aufmerksamkeit. Vielleicht gab es Besichtigungstouren, vielleicht gab es Menschenscharen oder Übernachtungen vor dem fremden Gebilde. Es gab bestimmt genug Leute, die darauf aufmerksam geworden sind, die gesagt haben, was geht da vor sich? Vielleicht wollte der eine oder andere auch schon die Männer im weißen Kittel rufen, weil sie gesagt haben, also irgendwas läuft hier gehörig schief. Noah hat trotzdem gebaut. Er hatte seine Familie, er hatte seinen Auftrag, er hatte das Vertrauen und er hat gesagt, ich höre nicht auf die Kritiker, ich tue, was ich tun muss, ich packe das Ganze an, ich vertraue Gott, dass er es ernst meint. Und ich frage mich häufiger, was heutzutage schon noch normal ist. Damals war es sicherlich ungewöhnlich, ja, jemand, der mitten in der Wüste so ein riesen Bauwerk baut. Aber was ist heutzutage schon noch normal? Ich nenne immer gerne den Satz, anders sein ist das neue Normal. Mittlerweile gibt es auf der Welt alles und irgendwie doch nichts. Nichts, was es nicht doch irgendwie gibt. Anders sein ist das neue Normal. Und Noah war anders. Er hat nicht auf die Kritiker gehört. Er hat gesagt, ich folge Gottes Rat. Ich gehe keine Kompromisse an. Es geht hier um die Rettungsaktion schlechthin. Und gerade bei dieser Sache sollten wir nicht vergessen, dass die Arche zwar von Amateuren gebaut worden ist, aber die Titanic von Profis. Und wie die Geschichten ausgegangen sind, kennen wir. Punkt 4. Noah war nicht alleine. Gott hat ihn nicht alleine vor eine riesige Menschenmenge gestellt und hat gesagt, bau jetzt alleine dieses Schiff. Noah hatte seine Frau, er hatte seine Söhne, er hatte Familie. Als die harte Arbeit beendet war und Gott die Flut angekündigt hatte, ging Noah mit seiner Frau und mit seinen Söhnen in das Schiff. Und in Kapitel 7, Vers 8 lesen wir, wen er alles mitnehmen sollte. Von allen reinen und unreinen Tieren, sowie von allen Vögeln und kriechenden Tieren, jeweils zwei, wie Gott es befohlen hatte. Kapitel 7, Vers 2 sagt sogar, dass von allen reinen Tieren sieben dabei sein sollten. Aber ganz gleich, wie wir diese unterschiedlichen Informationen bewerten, hat Gott das Schiff mit Leben gefüllt. Er hat gesagt, ich rette dich nicht alleine. Er sagt zwar, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, aber er schickt Gott nicht alleine auf weite Reise, sondern er sagt, du hast Gleichgesinnte. Du musst nicht alleine durchs Leben gehen. Du hast Gleichgesinnte, die dich unterstützen. Noah hatte seine Frau als Gegenüber. Und ich glaube, dass er viel ertragen musste in dieser Zeit. Wenn wir über diese Kritiker nachdenken, uns überlegen, was sie alles gesagt haben könnten, dann war es bestimmt nicht leicht, immer weiterzumachen und weiterzubauen. Und ich glaube, genau in diesem Sinne hat Gott auch Gemeinde gegründet. Dass er gesagt hat, in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis, brauchen wir Gleichgesinnte, zu denen wir Kontakt halten können. Sich gegenseitig stärken, sich gegenseitig Mut zusprechen, den Kritikern Widerstand zu leisten, an unseren Überzeugungen festzuhalten, das ist alles wesentlich schwerer, wenn man es alleine tun muss. Aber die Möglichkeit, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns austauschen, dass wir in die gleiche Richtung laufen, dass wir Gleichgesinnte sind, ermöglicht es uns, uns gegenseitig diesen Mut und diese Zuversicht zuzusprechen. Gehe niemals allein durchs Leben, sagt Gott. Such dir Gleichgesinnte, die mit dir an einem Strang ziehen. Alleine ist es wesentlich schwieriger zu überleben. Und als Noah und seine Familie mit den Tieren in die Arche gegangen sind, standen die Kritiker vermutlich direkt davor und hatten das Schiff vor ihren Augen. Sie haben vielleicht gelacht, gespottet, gerufen, aber eins haben sie ganz sicher nicht getan, den Weg in die Arche zu suchen. Wie dumm von ihnen, sagen wir heute. Es stand eigentlich direkt vor ihren Augen. Wieso haben sie nicht gehört, was gesagt worden ist? In Matthäus 1, Vers 21, spricht Gott zu Josef und sagt, sie, Maria, deine Frau, wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus ist im Hebräischen von dem Eigenname Gottes abgeleitet und von dem hebräischen Verb Yasha. Und Yasha bedeutet retten oder helfen. Deswegen wird Jesus meistens übersetzt mit Gott hilft oder Gott ist die Rettung oder auch Gott rettet. Und immer wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, wie cool ist das, dass Gott seinen Sohn schickt und ihn auch noch so nennt, indem er den Kern seines Auftrages einfach in seinem Namen schon zusammenfasst. Gott hat seinen Sohn geschickt, um uns zu retten. So wie er bei Noah die Arche bauen ließ, um diese Rettungsaktion zu starten, hat Gott gesagt, ich schicke meinen Sohn, um euch zu retten. Jesus, das Rettungsboot, um uns aus dem Sumpf des Bösen zu befreien. Und wenn ich heute die Nachrichten lese, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich meine Spiegel-Online-Seite vielleicht runterscrolle oder doch meine Zeitung in der Hand habe, dann neige ich auch oft dazu, zu der Aussage zu kommen, die Gott am Anfang getroffen hat. Der Mensch ist durch und durch böse. Es bleibt eine harte Aussage, aber bei den Dingen, die Menschen tun, das, wozu sie in der Lage sind zu tun, das, was an uns teilweise schon abprallt, weil wir überladen werden von diesen negativen Schlagzeilen, ist das, womit wir uns selbst eigentlich zugrunde richten. Und es gibt ein Boot. Und dieses Boot hat einen Namen. Bei Noah war es die Arche. Für die Welt ist es Jesus. Und deswegen geht es darum, gerade dieses Boot nicht zu verpassen. Leider ist die Reise nicht ganz zu Ende, wenn wir den Weg in die Arche gefunden haben. Und damit kommen wir zu Punkt 6. Noah und seine Familie mussten eine ganze Weile ausharren. Im 600. Lebensjahr hat es angefangen zu regnen. Die Schleusen haben sich geöffnet, das Wasser überschwemmte die Erde und alles, was Gott geschaffen hatte, verschwand wieder. 40 Tage lang regnete es ununterbrochen. Und wer schon mal auf einem Pfadfinderlager war, wo es ununterbrochen geregnet hat, der weiß, dass das nicht schön ist. Es wird nass, es wird ungemütlich, man bekommt schlechte Laune. Und spätestens, wenn die letzten trockenen Sachen auch nass geworden sind, dann ist Schluss mit lustig. Bis die Familie das Schiff wieder verlassen konnte, war ein ganzes Jahr ins Land gezogen. 150 Tage, wo das Wasser stieg, 150 Tage, wo das Wasser wieder sank. Dann nochmal 40 Tage, nochmal 7 Tage, bis die Taube nicht mehr zurückkam. Ein Jahr ist vergangen, bis die Familie wieder trockenen Boden unter den Füßen hatte. Hab Geduld. Manchmal muss man sich im Leben eine Weile treiben lassen, ohne zu wissen, wo es endet. Andreas Tenzer, ein Philosoph und Psychologe unserer Zeit, schrieb einmal: Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Das ist ein Satz, den ich aus meiner Perspektive Noah gerne damals gesagt hätte. Wahrscheinlich hatten sie nach 40 Tagen schon keine Lust mehr auf diesen ständigen Regen. Vielleicht hätte es ihm gut getan zu sagen, Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit dafür reif ist. Wir brauchen Geduld und manchmal wissen wir nicht, worauf wir zuschippern. Aber Noah hatte das Vertrauen zu sagen, Gott entscheidet, wann es der richtige Zeitpunkt ist, um das Boot sicher verlassen zu können. Er hat zwar die Taube vorgeschickt, aber niemand hat die Tür geöffnet. Niemand hat versucht, den Berg zu betreten, als sie die Spitze erreicht haben, bevor das Wasser ganz verschwunden war. Und ich glaube, als Christen haben wir manchmal das Problem, dass wir zu viel um ein schnelles Ende beten. Meistens ist Geduld nicht gerade unsere Stärke, auf das zu warten, warum wir eigentlich Christen sind. Wirklich die Geduld zu haben und zu sagen, Gott, du weißt, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das Vertrauen zu haben, dass alles kommt, wenn Gott entscheidet, dass die Zeit dafür gekommen ist. Genauso gut könnten wir auch beten, bitte Herr, warte noch ein bisschen, damit noch mehr Menschen gerettet werden können. Das wäre auch eine Option. Und deswegen ist der 6. Punkt, hab Geduld. Manchmal muss man sich eine Weile treiben lassen und manchmal braucht es das Vertrauen, dass Gott entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Denn früher oder später wartet der Regenbogen am Ende auf uns. Gott hält sein Versprechen. Noah konnte seine selbstgebaute Arche am ersten Tag des neuen Jahres verlassen. Beziehungsweise am 27. Tag des zweiten Monats. Am ersten Tag des Jahres verlief sich das Wasser und am 27. Tag des zweiten Monats war die Erde trocken. Noah und seine Familie wurden gerettet, weil sie Gnade gefunden haben vor Gottes Augen, weil sie die Gnade, die Gott ihnen angeboten hat, auch angenommen haben, weil sie gesagt haben, ich nutze dieses Rettungsboot und gehe diesen Weg, weil ich Gott vertraue. Und Noah dankte ihm, als er trockenen Boden unter den Füßen hatte. Und Gott freute sich über den Duft des Opfers und sagte zu sich selbst, Kapitel 8, Vers 21 und 22. Kapitel 8, Vers 21 und 22 sagt Gott zu sich selbst: Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen. Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen und alles Leben auf ihr ausrotten, nur weil die Menschen so schlecht sind. Ihr Denken und Tun ist nun einmal böse von Jugend auf. Aber solange die Erde besteht, folgt in stetem Wechsel Aussaat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein Neuanfang sozusagen. Und das Spannende ist, dass es kein Neuanfang ist, wo die Menschen sich verändert haben. Gott sagt genau das Gleiche, was er vorher auch gesagt hat. Das Menschenherz bleibt böse. Aber Gott entscheidet sich für einen Neustart. Er drückt den Reset-Knopf. Er sagt, alles auf Anfang. In Kapitel 9, Vers 1 gibt er ihnen den Auftrag, ein zweites Mal, den er bei der Schöpfung schon gesagt hat. Er sagt, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Das Gleiche sagte er am Anfang, seid fruchtbar und mehret euch. Fangt von vorne an. Ich wiederhole das, was ich bei der Schöpfung gesagt habe. Fangt von vorne an. Seid fruchtbar und mehret euch. Und in Kapitel 9, Vers 11 können wir dann lesen, wie er zu Mose spricht. Ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll noch nicht einmal über die Erde hereinbrechen. Diese Zusage, die ich euch und allen lebendigen Wesen mache, soll für alle Zeiten gelten. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn sich Regenwolken über der Erde zusammenziehen und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an euch denken. Dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebendigen Wesen gegeben habe. Wenn ich den Bogen in den Wolken sehe, soll er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit euch geschlossen habe. Dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen Wesen schließe. Was für ein geniales Versprechen, was Gott hier gibt. Was für eine geniale Aussage, dass er sagt, nie wieder soll so etwas geschehen. Ich gebe euch mein Versprechen und ich setze als Zeichen dafür den Regenbogen in die Wolken. Der Regenbogen ist nicht einfach nur ein physikalisches Prinzip oder ein berechnendes Phänomen. Er ist Kommunikation. Und das ist das, was mich so staunen lässt. Ja, wenn man irgendwo mit dem Auto unterwegs ist, eben hat es noch in Strömen geschüttet und dann kommt die Sonne durch und man sieht, wie die Farben sich brechen und wie sich der Bogen aufspannt. Das sind die Momente, wo ich so gerne innehalte und sage, das ist nicht einfach nur Natur, sondern das ist Gottes Art und Weise, mit uns zu kommunizieren. Und der, der die Bedeutung des Regenbogens versteht und der sagt, ich glaube an diesen Bund und ich glaube an seine Erfüllung, der hört in diesen Momenten Gottes Stimme, die zu ihm sagt, ich liebe dich. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ich gehe mit dir. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Erinnerst du dich? Bist du noch in diesem Bund? Bist du bereit, den Weg mit mir zu Ende zu gehen? Geduld zu haben? Ich halte mein Versprechen. Vertrau mir. Und alle, die darauf hören, die wissen und die freuen sich darauf, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott nicht mehr sagt, der Mensch ist von Grund auf böse, sondern wo er sagt, okay, wir drücken den Neuanfang nochmal, den Reset-Knopf. Irgendwann wird es nochmal von vorne anfangen. Noahs Geschichte zeigt uns eigentlich, wie der Verlauf des Lebens sein kann, sich berufen zu lassen, Vertrauen zu haben in Gottes Aussagen, Geduld zu haben, anzupacken, die Zukunft zu bauen mit den Informationen, die Gott uns gegeben hat. Und darauf zu vertrauen, dass am Ende sich dieser Regenbogen über unser Leben spannt. Manchmal vermissen wir diesen Regenbogen in unserem jetzigen Leben und sagen, eigentlich wäre es schön, ihn jetzt schon zu haben. Aber Gott sagt, hab Geduld, hab Vertrauen. Und wenn du diesen Weg mit mir gehst, dann wird am Ende der Regenbogen auf dich warten. Erkennst du ihn? Amen.